Deutschlandfunk, kontrovers.
Heute mit Dirk Oliver Heckmann im Studio. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen. Vor einem Jahr, da machte US-Präsident Trump seine Ankündigung wahr und kündigte das Atomabkommen mit dem Iran, das das Land ja davon abhalten sollte, Kernwaffen zu produzieren. Das Abkommen, das noch unter seinem Vorgänger Barack Obama zustande kam, hatte er immer schon als den schlechtesten Deal aller Zeiten bezeichnet. Und nicht nur das, zugleich ließ Trump empfindliche Sanktionen gegen das Land verhängen, die er noch mehrfach verschärfte. Genau ein Jahr später teilte jetzt Teheran mit, dass es Teile des Abkommens nicht mehr befolgen werde und setzte den verbliebenen Vertragspartnern, neben Russland und China sind das Frankreich, Großbritannien und Deutschland, eine Frist von 60 Tagen, das Abkommen noch zu retten. Doch das steht nicht in Aussicht. Derweil haben die USA zwei Flugzeugträger in die Region entsandt. Es gibt jetzt auch ganz aktuell Meldungen über Sabotageakte bereits gegen Handelsschiffe. Sind wir also gerade dabei, in eine weitere militärische Eskalation zu schlittern nach den zwei Golfkriegen, die bereits hinter uns liegen? USA gegen Iran, droht der nächste Flächenbrand? Das Thema heute hier bei Kontrovers. Nochmal herzlich willkommen. Ich möchte Ihnen meine Gäste vorstellen. In alphabetischer Reihenfolge sind das hier bei mir in Köln. Andrew Dennison, Politikwissenschaftler. Schönen guten Morgen, schön, dass Sie dabei sind.
Ja, gern hier dabei.
Dann in Hamburg begrüßen wir zugeschaltet Christian Hacke, Politikwissenschaftler und Konfliktforscher. Schönen guten Morgen auch Ihnen, Hacke.
Ja, guten Morgen.
Und in unserem Hauptstadtstudio in Berlin begrüße ich Stefan Lieb von der Partei Die Linke, deren außenpolitischer Sprecher in der Bundestagsfraktion. Guten Morgen auch Ihnen, Herr Liebig.
Schönen guten Morgen.
Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind wie immer herzlich eingeladen, sich an der Diskussion zu beteiligen. Wir freuen uns auf Ihren Anruf, Ihre Mail unter 00800-4464-4464. Das ist europaweit kostenfrei. Nochmal die Nummer 00800-4464-4464. Und unsere E-Mail-Adresse, die lautet kontrovers@deutschlandfunk.de. Wie gesagt, wir freuen uns über Ihren Anruf, Ihre Mail. Schreiben Sie uns bitte gerne. Ja, heute früh hatten Sie bereits die Möglichkeit, uns Ihre Meinung mitzuteilen. Hier eine Auswahl der Stimmen.
Raschke, Berlin. Ich frage mich, warum der Iran seine Interessen in dem Gebiet nicht vertreten darf, und zwar mit allen Mitteln. Die USA tun das von jeher mit Feuer und Schwert. Saudi-Arabien, eine der übelsten Diktaturen der Welt, tut es, indem es alle möglichen terroristischen Vereinigungen unterstützt.
Schmidt, Berlin. Ich kenne noch den Ruf Hände weg von Korea und heute Hände weg vom Iran. Die US-amerikanischen Kriegstreiber scharren mit den Hufen wieder einmal. Die haben Wirtschaftsprobleme. Dann halten sie die Lunden an alle noch so kleinen Herde. Es ist ja ihre DNA seit 250 Jahren.
Dr. Kiani aus Hamburg. Ich bin Deutsch-Iraner. Das wird im Deutschland leider vergessen oder verschwiegen, dass ohne Sanktionen in der Obama-Zeit dieser atomare Abkommen nie zustande gekommen wäre.
Alexander Daniels. Ich rufe aus Hamburg an. Was ich sagen möchte ist, dass die Politik der USA mit Boykott gegenüber Nordkorea und auch gegenüber Venezuela, wo es den Menschen noch wesentlich schlechter geht, es hier zu keinem Ergebnis geführt hat, ganz im Gegenteil. Und daher meine berechtigte Frage, wieso soll etwas im Iran funktionieren, was in Venezuela und in Nordkorea bisher nicht funktioniert hat?
Fakir Hoffmann aus Oldenburg. Ja, der Flächenmann der Tod. Und zwar sehe ich das in dem Wesen von Herrn Trump. Jetzt hat er etwas gefunden, an dem er sich festbeißen kann. Und Trump traue ich es zu, dass er da einen Flächenbrand auslöst.
Ja, also sehr kritische Stimmen von unseren Hörerinnen und Hörern, die wir hier gesammelt und ausgewählt haben. Teheran hat also Teile des Atomabkommens in der vergangenen Woche aufgekündigt oder zumindest gesagt, man werde sich da erstmal nicht mehr dran halten. Wie sehr waren Sie davon überrascht? Vielleicht die erste Frage an Christian Hacke, an Sie.
Ob ich überrascht war, dass Donald Trump das aufgehoben hat, das Abkommen.
Nee, dass Teheran jetzt gesagt hat, wir befolgen jetzt Teile des Abkommens nicht mehr.
Ja, das hat mich überrascht und nicht überrascht, muss ich sagen. Ich bin da relativ offen bei der Frage, wie soll es jetzt weitergehen? Ich glaube, insgesamt ist natürlich mit Ultimaten, wie die Iraner es jetzt formulieren, auch gegenüber den Europäern, dass wir uns jetzt da kümmern sollen und praktisch die Lösung herbeiführen sollen, dass die USA vielleicht wieder beidrehen. Das ist natürlich ein bisschen ein kühnes Unternehmen und unter Druck sollten wir schon gar nicht verhandeln. Aber es ist ein Zeichen, dass eben nun hier Teheran versucht, auch eine Spaltung des westlichen Lagers zu erreichen und in irgendeiner Form natürlich durch Druck auch seine Interessen versucht wahrzunehmen und damit die Europäer mit ins Boot zu nehmen. Aber es gibt nicht die Europäer, das ist schon mal klar. Europa ist so zerstritten, dass es gar keine einheitliche Position hat. Und dann wird es abzuwarten sein, wie es weitergeht. Die Machtfrage ist es. Es ist die Machtfrage. Ja? Mhm. Und da ist natürlich Europa dasjenige Objekt, was am wenigsten Macht hat in dieser Frage. Der Machtkampf spielt sich ab zwischen den Vereinigten Staaten und die haben die Übermacht. Das sehen wir auch, wie Donald Trump hier natürlich jetzt auch Sanktionen und die Handelsmacht, den Dollar versucht einzusetzen. Und der Iran ist in einer schwierigen Position und man muss abwarten. Hier ist alles jetzt möglich. Das ist, muss man offen sagen. Hier sind in der Zukunft alle Entwicklungen möglich. Aber ich darf noch mal auf diese Bemerkungen kommen, die wir eingespielt bekommen haben am Anfang. Ich verstehe viele der Bemerkungen und Besorgnisse der Zuhörer mit Blick auf Donald Trump. Aber ich warne davor, erstmal seine Entschlossenheit leicht zu nehmen. Und er hat auch Argumente und gute Argumente.
Werden wir intensiv drauf eingehen. Ja. Wir werden es ein bisschen portionieren. Die Frage an Sie auch, Stefan Liebig. Heute treten ja die Außenminister der Europäischen Union in Brüssel zusammen. Der amerikanische Kollege Pompeo, der wird auch mit anreisen und über den Iran beraten. Die Frage aber auch an Sie, wie sehr waren Sie überrascht, dass Teheran jetzt reagiert hat?
Eigentlich war es keine Überraschung, denn Teheran hat sehr deutlich gemacht, nachdem die USA einseitig und übrigens auch völkerrechtswidrig, weil es einen Beschluss des UN-Sicherheitsrats über das Iran-Atomabkommen gab, dass der Iran hofft, dass die verbliebenen Vertragspartner, und das ist ja nicht nur der Westen, sondern es ist auch Russland und China und die anderen ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats und Deutschland, dass sie das kompensieren. Und das hat man ja tatsächlich fieberhaft versucht, aber man muss einfach festhalten, das ist nicht gelungen, weil die verbleibenden Unterzeichnerstaaten dazu nicht die Macht hatten. So, und jetzt gab es eine Reaktion. Ich finde sie falsch, das muss ich ganz klar sagen, denn ich glaube, nichts wird besser, wenn nun auch die iranische Seite das Abkommen in Frage stellt und ich teile die Einschätzung von Herrn Hacke, dass man mit Ultimaten ohnehin sehr schlecht diskutieren kann, aber es war nicht überraschend, dass es zu einer Reaktion kommt.
So, der amerikanische Außenminister heißt natürlich nicht Pompeo, sondern Pompeo, jetzt ist mir der Versprecher auch noch passiert. Gut, dann machen wir jetzt mal einen Haken dran. Herr Dennison, wie sehr waren Sie überrascht, dass Teheran gerade jetzt agiert?
Ich glaube, das war unvermeidbar. Die in Iran mussten ja Gesichtswahren, also die Regierung. Und die haben gesehen, dass die Europäer es nicht geschafft haben, mit ihren strategischen Facility da unabhängig Handel weiter mit Iran zu führen. Und Iran wollte auch kein Status quo etablieren lassen, wobei die Sanktionen weiter existieren und selbst die Demokraten nicht mehr den alten Deal wieder haben möchten. Ja, denn es gab auch Demokraten, die diesen Abkommen kritisiert haben und natürlich alle Republikaner. Grundsätzlich denke ich, es ist wichtig, dass wir verstehen, wie schwierig es ist, die Entwicklung im Nahen Osten überhaupt zu beeinflussen. Probleme, unlösbare Probleme sind dort nicht neu. Seit 1918, Zerfall des Osmanischen Imperiums, gibt es Probleme
da. Aber jetzt kommen neue Probleme möglicherweise hinzu, und zwar große.
Aber ich meine, ob Zuckerbrot oder Peitsche, Säbelrasseln gegen, also ich meine, 1949 Israel kam zustande, dann fingen die Probleme schon an, denn Iran heute sagt, Tod Israel, Tod Amerika, das ist ihre Außenpolitik. Mit Zuckerbrot oder der Peitsche kein großer Erfolg. Wir müssen aber unterscheiden zwischen Taktik und Strategie. Der Trump führt eine andere Taktik. Er ist provozierender mit seinen Twitter. Aber am Ende des Tages, er steht vor einer Realität, dass Iran eine Bedrohung amerikanischer Interessen darstellt. Nicht nur mit seinen Kernwaffenpotenzial, sondern mit seinen ballistischen Raketen und vor allem in seiner Art der Einmischung über Jemen, den Golfstaaten, in Irak, auch gegenüber amerikanischen Soldaten. Und das Schlimmste überhaupt ist Irans Unterstützung für Syrien und Hisbollah in dieser Gegend von Israel.
Das heißt, Sie können verstehen, dass jetzt die amerikanische Regierung da ordentlich Druck ausübt.
Ja, und ich meine, wir mussten, natürlich wird die Bevölkerung nicht schaden, aber der Lenin hat gesagt, die Kapitalisten, die werden uns den Seil verkaufen, mit dem wir die aufhängen. Und ich kann verstehen, warum man nicht sagt, man soll weiter mit Iran handeln, als ob nichts los ist, während sie tausende Truppen in Syrien reinschicken, um Assad zu unterstützen, wenn die überall Probleme machen. Man kann verstehen, warum das doch keine gute Idee ist. Obwohl ich, letzter Punkt, wir haben diesen Abkommen gemacht und das macht jetzt einen großen Riss zwischen Europa und Amerika und Iran weiß das auszunutzen. Ich würde mich freuen, wenn wir mit Amerika, mit Europa einen Weg finden können, ein Abkommen anzuzielen, der nicht nur Atomwaffen, sondern alle Probleme
Donald
einschließt.
Trump hat ja immer gesagt, dieses Atomabkommen, das abgeschlossen worden ist, das schlechteste Abkommen, das schlechteste Deal der Geschichte.
Ja, und er hat
Geschichte.
Gesagt, närrisch.
Inwieweit hat
ja,
er recht?
Ja, was Obama gemacht hat. Alles, was Obama gemacht hat, war natürlich das schlimmste
Moment,
Ding aller Zeiten.
Ich will mit meine Frage noch platzieren. Inwieweit hat Donald Trump recht, wenn er sagt, dieses Atomabkommen ist der schlechteste Deal der Geschichte? Christian Hacke.
Also, dieser Deal ist an sich ganz solide verhandelt und alles andere als närrisch, was Donald Trump sagt. Aber es geht ja um zwei Elemente. Und Herr Dennison hat das ja eben auch noch mal schön ergänzt. Es geht einmal um die Frage zu verhindern. Und wie kann man mit dem Deal verhindern, dass der Iran Nuklearmacht wird? Und da ist eigentlich solide verhandelt worden. Es ist nicht perfekt. Ja, also sagen wir mal ganz kurz und klein. Zum Beispiel Inspektoren, die ja 14 Mal schon da waren. Und es gibt ja auch Berichte, die alle sehr solide klingen.
Das sind die Inspektoren der Atomenergiebehörde.
Ja, genau.
IAEA. Die haben ja mehrere Berichte angegeben. Der Iran hält sich daran.
Nein, aber immer langsam. Mhm. Aber die haben keinen Zugang zu dem militärischen Teil der iranischen Anlagen. Also und der militärische Teil ist ja nun der entscheidende. Nicht? Da sind auch die Revolutionswächter, die ja sowieso hier ganz stark involviert sind. Also das ist das eine. Da kann man sagen, also da gibt es Probleme. Nicht? Und dann hat er natürlich angemahnt, dass nach dem Deal die Erleichterungen, die eingetreten sind für den Iran, ja, und es waren ja Erleichterungen in Sanktionen und der Bankverkehr wurde freigestellt und ähnliches mehr, dass dann sozusagen nicht der Iran, die Bevölkerung davon profitiert hat, sondern dass die neuen Flüsse von Geld und Finanzen und Erleichterung das Regime stabilisiert haben und dass das Regime diese Mittel auch wiederum verstärkt einsetzt, um den Terror in der Region zu fördern.
Also das Atomabkommen fördert im Prinzip die aggressive Politik der Iraner.
Stefan, ich wollte nur sagen, es ist ambivalent und es ist nicht so schön, wie wir Deutschen diesen Deal schön schreiben.
Stefan, das Liebig. Ne? Schreiben wir das schön, das Abkommen.
Aber natürlich.
Die
Deutschen haben doch.
Wenn Herr Dennison
fertig ist,
würde
ich was sofort, dazu sagen. Lass mich das zu Ende führen. Deutschen haben doch sofort nach der Ankündigung der Amerikaner, diesen Deal jetzt aufzukündigen, sofort alle Hebel in Bewegung gesetzt, um Europa und natürlich Deutschland gegen Trump und gegen diese amerikanische Entscheidung zu positionieren. Und das fand ich will nicht sagen größenwahnsinnig, aber ein bisschen illusorisch.
So, jetzt soll Stefan Liebig das Wort dazu bekommen, auch der schlechteste Deal aller Zeiten, kontraproduktiv möglicherweise sogar.
Also erstmal muss man ja daran erinnern, dass der Deal nicht gegen die USA, sondern mit den USA verhandelt wurde. Und zwar unter dem früheren US-Präsidenten und der hat das unterzeichnet und völkerrechtsgemäß abgeschlossen. Und der Vertrag galt und ich muss sagen, ich war sehr froh, dass der abgeschlossen wurde. Die Frage ist immer, wie viel Erwartungen man damit verbunden hat. Und da stimmt schon eines, da hat Hake recht, da gab es viele Illusionen. Also alle die, die gedacht haben, dass man durch diesen Deal jetzt Demokratie und Menschenrechte und ein vernünftiges Agieren des Iran in der Region erreicht, die sind alle enttäuscht. Aber ganz ehrlich, ich habe das nicht erwartet und das stand auch nicht in dem Abkommen. Es ging einfach nur um ein... Lassen Sie mich jetzt auch mal kurz ausreden, bitte. Und zwar, in diesem Deal stand eines ganz klar, nämlich man möchte verhindern, dass der Iran eine Atombombe entwickelt und im Gegenzug hat man sich verpflichtet, auf Sanktionen zu verzichten. Und genau das ist passiert. Der Iran hat nicht versprochen, eine Demokratie zu werden und in der Region vernünftig zu agieren. Und deswegen muss man da auch nicht enttäuscht sein. Ich sage Ihnen, warum ich den Deal trotzdem gut finde. In einer Zeit, in der ein internationales Abrüstungsabkommen nach den anderen den Bach runtergeht, überhaupt eines zu haben, womit man versucht, Aufrüstung zu begrenzen, das ist doch etwas Positives. Und dass das jetzt einseitig aufgekündigt wird, das passt zwar in die Agenda eines US-Präsidenten, der multilaterale Abkommen sowieso ablehnt, aber aus unserer Sicht ist das falsch. Und deswegen fand ich es gut und richtig. Richtig, dass die Bundesregierung das verteidigt.
Kontrovers ist eine Sendung mit Hörerbeteiligung. Bevor wir an der Stelle dann weitermachen, möchte ich unseren ersten Hörer begrüßen. Der hat uns aus Ludwigsburg angerufen, Günther Stöhr. Schönen guten Morgen, Herr Stöhr. Was ist Ihre Meinung?
Guten Tag. Zuerst schon mal an die Runde. Guten Tag.
Ja,
guten Tag. Und zwar, ich hätte auch gerne einen Beitrag geleistet.
Sehr
und
gerne.
Zwar folgendes. Wir haben ja Riesenprobleme in der Welt. Und unser größter Nachbar, muss ich sagen, oder mit dem wir eigentlich gut zusammenarbeiten, ist der Amerikaner. Er war bis jetzt überall in der Welt, war er doch der Zündler, wo es geht. Und jetzt tut er eine Sache aufkündigen, die man überhaupt nicht nachvollziehen kann.
Ich würde jetzt vielleicht kurz von der, vielleicht mal noch gerade stellen, vielleicht, das ist, es geht um die amerikanische Regierung. Sie meinen die amerikanische Regierung, weil der Amerikaner, das ist immer so ein bisschen sehr pauschal, da sollte man differenzieren, denke ich.
Und zwar folgendes, was möchte dieser Herr eigentlich haben? Er möchte doch wahrscheinlich wieder einen Krieg runterziehen, weil er momentan doch bestimmte Jahre nichts mehr gemacht hat. Wenn ich nur nehme den Krieg, den er runtergezogen hat, im Irak unten, und mir diese Leute haben dürfen, die praktisch traumatisiert oder sonst was zu uns kommen. Und wenn jetzt die nächste Eskalation unten wäre, dann kommt ja noch ein größeres Problem auf uns zu. Wenn ich nur nehme, was er drüben in Venezuela runterzieht, da ist er ja auch der Brandstifter. Was haben wir für Leute in Europa, die nicht endlich einmal an einem Strang ziehen und sagen, so kann es nicht gehen, lieber Amerikaner. Du hast einen Vertrag gebrochen und wir sind mit dieser Sache nicht einverstanden. Wir unterstützen weiterhin der Iran. Wir werden ihn auch weiter beliefern. Und wenn du glaubst, du kannst uns behindern, dann kriegst du in Zukunft von uns einmal ein ganz anderes Gesicht zu sehen.
Okay, Herr Stöhr, ich danke Ihnen für Ihren Anruf. Wir wollen Ihren Anruf, Ihren Impuls gerne reingeben in die Sendung. Andrew Dennison, vielleicht möchten Sie reagieren. Ich denke mal, Sie sind auch angesprochen.
Ja, natürlich. Die Gemüter sind hier etwas erregt. Und man ist mit Amerika frustriert, weil man sieht einen Doppelstandard. Auf einer Seite, Amerika spricht von internationalen Abkommen und dann ist Amerika bereit, dagegen zu verstoßen. Allerdings, sowohl Herr Stöhr wie Herr Liebig haben von einem Vertrag gesprochen. Und das ist natürlich ein großer Irrtum. Ein Vertrag, was mit einer Zweidrittelmehrheit im US-Senat ratifiziert wird und zum Gesetz des Landes wird, das ist natürlich viel, viel anders, eine viel größere Verpflichtung, als wenn man ein Abkommen macht, wo man weiß, alle republikanischen Senatoren sind dagegen und wenn ein Republikaner gewählt wird, dann wird dieses Abkommen storniert. Leicht gemacht und leicht verloren. Also es ist kein völkerrechtlicher Verstoß, wenn Amerika nicht mehr ein Teil dieser Abkommen ist. Das ist das Erste, was man klären muss. Zweitens, was will Amerika haben von Iran? Erstens, dass sie nicht mehr an den Nuklearwaffen arbeiten. Jetzt, Sie können sagen, das ist nicht fair, dass Iran nicht arbeiten darf, aber Amerika schon. Nur ich sage, es gibt einen Unterschied zwischen der iranischen Regierung und der amerikanischen Regierung.
Aber dazu sollte das Abkommen ja gut sein, dass der Iran eben
ja, aber das Problem mit diesen Abkommen ist, dass manche Sachen waren nur für 10 Jahre, manche Sachen
immerhin.
Aber für mich wissen Sie, dass das muss man auch klar sagen. Für mich war es nie so sehr der atomaren Waffenprogramm, was bei Iran problematisch war. Das war nur ein Hebelkraft, weil manche Leute in Europa regten sich viel mehr auf über Irans Atomwaffen als über Irans Unterstützung für Hisbollah, Hamas, die Schiit-Milizen in Irak.
Aber darum ging es in dem Abkommen nicht.
Ja, und wir haben das finanziert.
Da hat Herr Dennison recht.
Okay.
Aber der Grund, warum man dieses Abkommen kritisiert, ist, weil es nicht an das Grundproblem Irans rangekommen ist. Und das ist diese sehr zerstörende Handlungen in anderen Teilen der Region.
USA gegen Iran, droht der nächste Flächenbrand. Heute Thema hier im Deutschlandfunk bei Kontrovers mit folgenden Gästen. Andrew Dennison, Politikwissenschaftler. Christian Hacke, Politikwissenschaftler und Konfliktforscher. Und Stefan Liebig von der Linken, deren außenpolitischer Sprecher im Deutschen Bundestag. Nochmal unsere kostenfreie Hörertelefonnummer 00800 4464 4464. Und wenn Sie uns eine E-Mail schreiben möchten, können Sie das natürlich auch gerne tun unter kontrovers@deutschlandfunk.de. Andreas Petsch hat uns geschrieben, Zitat, meines Erachtens folgt die Eskalation des Themas bewusst durch die USA in dem Wissen, dass hieraus Probleme innerhalb der EU entstehen. Man möchte gezielt herausfinden, wo unterschiedliche Positionen zum Thema liegen oder diese nutzen, um eine Polarisierung innerhalb der EU zu befeuern. So die Meinung von Andreas Petsch, der uns geschrieben hat. Jürgen Martin Möller hat uns ebenfalls geschrieben per E-Mail. Er ist der Meinung, wie schon beim CIA-Putsch 1953 gehen die USA wieder mal auf einen Regierungswechsel in Teheran aus. Verheerend ist, dass ein interventionistischer Scharfmacher wie John Bolton, das ist der aktuelle Sicherheitsberater des amerikanischen Präsidenten, dass er nichts dazu gelernt habe. Dieser Meinung ist Jürgen Martin Möller. Wir waren gerade an der Stelle, was hat eigentlich das Atomabkommen mit dem Iran geregelt? Ging es da nur darum, den Iran abzuhalten, an Kernwaffen zu arbeiten, oder gab es weitere Aspekte? Andrew Dennison hat ja gesagt, das Problem ist gar nicht immer unbedingt nur das Atomprogramm, sondern einfach das Verhalten des Iran in der Region. Christian Hacke, Sie wollten dazu auch was sagen.
Ja, ganz gerne, ganz gerne. Ich wollte gerne noch was zu Herrn Liebig sagen. Also ich muss erstmal eine kurze Bemerkung vorausschicken, dass ich die außenpolitischen Stellungnahmen von Herrn Liebig in der vergangenen Zeit immer aufmerksam verfolge und muss sagen, er ist ein ganz starker Parlamentarier und ich teile viele seiner auch kritischen Auffassungen über die USA. Aber, lieber Herr Liebig, hier möchte ich Sie daran erinnern, dass in der Präambel dieser Iran-Abmachung klipp und klar steht, Iran soll regional und international zu Frieden und Sicherheit beitragen. Und hier habe ich die Befürchtung, dass Sie auch, wie die meisten deutschen Parlamentarier, diesen Teil eigentlich ausgeblendet haben. Und zu Recht hat Herr Dennison ja daran erinnert, dass dieser andere Aspekt jetzt von Donald Trump hervorgehoben wird. Und er muss das auch tun, denn der Iran hat aufgrund des Deals, wie ich vorhin angedeutet habe, mit den Mitteln, die sie verstärkt bekommen haben, dann auch die terroristischen Aktivitäten ausgedehnt. Das geht jetzt nicht nur, dass sie sich in Syrien stark machen, dass die Tausenden von Raketen, die auf Israel niederhageln, auch natürlich auch von Iran unterstützt werden. Jetzt ist es auch so weit, dass der Iran ganz stark sich im Irak deutlich macht. Ja? Nicht zufällig war Pompeo gerade auch in Bagdad. Und da ist das schiitische Regime in Bagdad, was natürlich auch artverwandt ist ein bisschen mit den Iranern. Da tut sich was. Da tut sich was.
Also das Abkommen hat nicht nur den Zweck gehabt, das Atomprogramm auf Eis zu legen, sozusagen, unter Kontrolle, sondern auch den Appell beinhaltet, die Verpflichtung beinhaltet, zu Frieden und Stabilität beizutragen. Stefan Liebig, blenden Sie das aus?
Also erstmal will ich ganz klar sagen, dass ich Iran hier nicht für den Unschuldsengel halte. Und auf lange Sicht ist natürlich, sind die Vereinigten Staaten ein demokratisches Land, mit dem wir zusammenarbeiten. Und der Iran ist ein Land, in dem Frauen in ihren Rechten beschnitten sind und Schwule aufgehängt werden und so weiter. Und das Agieren in der Region, das ist furchtbar. Die Frage, die ich an unsere amerikanischen Kollegen aber stelle, ist, was glauben Sie, wird besser durch Ihr jetziges Vorgehen? Diese Operation mit dem maximalen Druck führt doch nicht dazu, dass das Ganze weniger wird, sondern wir haben eine zusätzliche Gefahr, nämlich die Ankündigung, dass man doch wieder zurückkehrt zur Entwicklung einer Atombombe, die gegen Israel gerichtet ist, was Israel natürlich militärisch beantworten würde. Und dann hätten wir einen heißen Krieg
obendrauf.
Die Strategie,
Herr Liebig, also wenn ich das richtig verstehe, von Donald Trump ist ja, den Iran so unter Druck zu setzen, dass Teheran, dass Rouhani, der Präsident, gezwungen wird, sozusagen sich wieder an den Verhandlungstisch zu setzen und ein neues Abkommen, das noch weitere Aspekte, nämlich auch das Verhalten in der Region zum Gegenstand haben.
Ja, was ich leider warne, ich weiß, das sagen die auch ganz öffentlich, dass sie durch diesen Druck das erreichen wollen und am liebsten gleich noch eine Regimeveränderung. Das Problem ist, im Moment führt es gerade zum Gegenteil. Die Hardliner werden stärker, die Bevölkerung sieht eher in den Amerikanern das Problem, weil die natürlich im Moment Sanktionen verhängen, die auch die einfachen Leute im Iran treffen und auch treffen sollen, weil dadurch der Druck erhöht wird. Das Dumme ist, der Druck richtet sich dann nicht gegen die iranische Regierung, sondern gegen die USA. Ich halte diese Strategie für falsch und aberwitzig.
Ich finde, diese Frage, Herr Liebig, ist wirklich wichtig, dass wir nicht nur Amerikas Macht und Amerikas Interessen im Auge haben, sondern auch Amerikas Strategie. Dabei müssen wir zugeben, dass die Strategien der Amerikaner seit 79, wenn nicht seit 49, nie wirklich riesige Erfolge gebracht haben. Es war immer eher Schadensbegrenzung, der Versuch, ein regionales Gleichgewicht aufrechtzuerhalten, sodass Amerika nicht ständig und überall präsent sein soll. Jetzt stellen wir uns die Frage, ob Trumps angebliche Härtepolitik erfolgreicher sein könnte als Obamas Politik. Wir müssen bei Obama zugeben, ohne Präzedenz hat er gesagt, ich reiche meine Hand rüber und biete Zusammenarbeit mit Iran an. Und er ist sehr stark kritisiert worden dafür in Amerika. Hätte er angeboten, mit Rouhani, Präsident Rouhani, zu sprechen, würde er gekreuzigt. Jetzt bietet Trump das an, aber es ist halt andere Zeit. Also ohne Präzedenz. Aber wir müssen auch sagen, Obama und seine Leute waren sehr frustriert am Ende ihrer Regierungszeit, dass das ohne Gegenleistung gewesen ist. Vor allem, sie fühlten sich ein bisschen umgegangen, weil in Syrien haben wir gesehen, wie sehr Iran danach eskaliert hat. Und auch in Irak ist es nie einfach gewesen. Heute wissen wir nicht, ob Trumps Strategie dazu führen wird, dass wir ein neues Nuklearabkommen bekommen, der besser ist. Vielleicht wird Pompeo mit Europa darüber heute sprechen. Wir wissen nicht, ob die Iraner ihre Interessen so verändern werden, dass sie nicht mehr so einmischen. Allerdings, wir erkennen weiterhin, dass Amerika als Todesfeind Irans und Israel als Todesfeind, das ist die Rechtfertigung dieser Mafia-Mullahs und ihrer Regierung. Und die werden diese Feindbild schüren, wie nett auch immer die Amerikaner sind. Das ist das Problem. Aber ich würde keine zu große Angst haben, dass Trump jetzt anders als sein Vorgänger plötzlich in den Krieg gegen Iran ziehen will. Denn seine Doktrin ist, Amerika aus diesem Krieg rauszuziehen und die regionalen Akteuren dafür verantwortlich zu machen. Aha. Daher müssen wir unterscheiden zwischen seine provokative, aber unglaubwürdige Tweets und was Amerika wirklich
das
machen
bleibt
wird.
Abzuwarten, denke ich, wie sich das weiterentwickelt. In unserer Leitung ist unser nächster Hörer, ist ein Hörer aus Köln und er ist Deutsch-Iraner, hat mir mein Kollege gesagt und möchte seinen Namen nicht nennen. Schönen guten Morgen erstmal an Sie. Können Sie mir gerade mal sagen, warum möchten Sie Ihren Namen nicht nennen? Haben Sie vor irgendwas Angst?
Ich grüße Sie herzlich. Guten Morgen. Nein, mein Name ist Hamid, das können Sie ruhig sagen, aber der Nachname ist zu lang, deswegen würde ich dann den Namen weglassen. Gut. Aber ist ja egal, entweder Hörer aus Köln oder Hamid aus Köln.
Hamid, bitte. Ihre Meinung,
bitte. Ich grüße Sie. Auch Ihre Gäste grüße ich herzlich im Studio. Ich bin eigentlich als Deutsch-Iraner, ich bin hier in Deutschland aufgewachsen und man sollte meinen, als gebürtiger Iraner ist man gegen natürlich militärische Intervention der USA oder gegen Sanktionen. Ich muss Ihnen sagen, dass Mehrheit der Iraner eigentlich für eine militärische Intervention sind, weil das iranische Volk seit 40 Jahren mit diesem Regime nicht mehr klarkommt.
Woher wissen Sie, dass das eine Mehrheit des iranischen Volkes für eine Intervention war?
Sie müssen auch bedenken, dass 60% der iranischen Bevölkerung sind unter 30. Das ist ein sehr junges Volk. Das ist ein gut ausgebildetes Volk. Ja. Und die haben natürlich auch, die sehen ja auch, was im Westen so passiert. Die sind gut vernetzt, auch wenn ich dann in Instagram zum Beispiel unterwegs bin. Es gibt sehr viele Kanäle, wo die dann wirklich teilweise auch den Trump als Onkel Trump
bezeichnen. Ja, aber Sie haben ja gerade gesagt, eine Mehrheit der Iraner sei für eine Militärintervention. Woher nehmen Sie denn diese These? Haben Sie da irgendwelche Umfragedaten, oder?
Sie können einfach nur, Sie können auch hochrechnen. Wenn jemand auch zum Beispiel so demoskopisch vorgeht, da werden 1000 Leute befragt und wird dann hochgerechnet. Also wenn ich dann in meinem Umfeld, wenn ich dann durch die sozialen Medien unterwegs bin, sehe ich ja auch die Reaktion. Es gibt natürlich einen Teil militante oder regierungstreue Anhänger oder regimetreue Anhänger gibt es natürlich auch. Aber was ich sagen wollte,
ja,
ich
gerne.
Denke, dass die Europäer viel zu gutgläubig und blauäugig mit dem Thema Iran umgehen.
Inwiefern?
Ich finde, weil die immer der Meinung sind, durch Gespräche, durch bilaterale Gespräche, durch Diplomatie, kann man Iraner dazu bewegen, ihre eigentlich das, was in deren Doktrin, in der politischen Doktrin drin steht, dass sie dann halt Finger davon lassen, dass sie dann auch als normales Land agieren können in der Welt. Das kann die Islamische Republik nicht. Islamische Republik, auch wenn wir diesen Revolutionswächter zum Beispiel bezeichnen, wird immer in Europa oder überall auf der Welt als Revolutionswächter werden die bezeichnet. Aber die konkrete, genaue Bezeichnung, also die persische Bezeichnung, heißt Schutzstaffel der Islamischen Republik. Da ist kein Wort von Republik, Islamische Revolution, Entschuldigung. Da ist kein Wort von Republik und kein Wort von Iran. Es geht darum, dass für die, das ist, wie soll ich denn bezeichnen, also vergleichbar so ein bisschen von der Machtstruktur wie zu Hitlerzeit. Also ich
naja, gut. Okay, wir wollen jetzt keine Vergleiche, glaube ich, ziehen, ja. Zur Analogien ziehen. Das ist ja immer so ein bisschen schwierig.
Wir haben einen Führer, der nicht nur der religiöse Führer ist, sondern der einzige, der alleinige Führer ist, der auch die politische Entscheidung trifft, im In- und im Ausland. Und um ihn herum haben wir diesen Revolutionswächter, was wir in Europa oder in Deutschland wie bezeichnen. Und die sind, das ist eine Machtstruktur, die wirklich wirtschaftliche Macht haben, aber auch das politische Sagen
gut.
haben.
Gut, ich glaube, Ihre Botschaft ist angekommen. Ja. Schönen Dank für Ihren Anruf aus Köln. Und ich möchte gerne den Impuls gerne an Stefan Diebig weitergeben. Sind die Europäer naiv, was das Regime im Iran angeht?
Das sind sie überhaupt nicht. Also wir waren als Auswärtiger Ausschuss immer sehr eng beteiligt an den Verhandlungen. Wir sind dort über jeden Schritt informiert worden und wir wissen, wie schwierig die Verhandlungen waren. Und ich halte es auch für eine Illusion, all die anderen Fragen, die man noch hat in Richtung auf den Iran in so ein Abkommen zu packen. Im Übrigen, das will ich ja auch sagen, ist auch Israel regelmäßig informiert worden. Und entgegen den öffentlichen Verlautbarungen, dass man das alles furchtbar finden würde, gab es in der Sicherheitscommunity Israels durchaus auch Leute, die gesagt haben, naja, wenn wir dazu kommen, dass das Atomprogramm 10 Jahre zurückgeworfen wird, dann halten wir das für gar nicht so schlecht. Ich würde gerne auf den Punkt mit der Kriegsgefahr nochmal zu sprechen kommen,
gerne,
den Herr Dennison angesprochen hat. Mhm. Ich glaube auch, dass Donald Trump jetzt nicht vorhat, die USA in einen neuen Krieg zu ziehen. Aber man hat durch die Zuspitzung, die man jetzt in der Region erreicht hat, natürlich eine Gefahr. Sowas kann ja sehr leicht auch durch Zufälle passieren. Und die Verhältnisse zwischen den USA und Iran, die sind ja schwieriger als beispielsweise damals zwischen den USA und der Sowjetunion. Da gab es wenigstens rote Telefone und Sicherheitsverabredungen. So etwas gibt es alles nicht. Und deswegen, glaube ich, begibt man sich da durch die Politik des maximalen Drucks in eine Situation, wo aus einem Zufall, aus einem Versehen heraus das alles eskalieren kann. Und das halte ich für unverantwortlich.
Mhm. Teheran hat ja jetzt angekündigt, zunächst für 2 Monate 2 Punkte nicht mehr zu erfüllen. Das ist der erste Punkt. Der Iran ist durch das Abkommen ja eigentlich verpflichtet, nicht mehr als 300 Kilogramm angereichertes Uran zu besitzen. Und zweitens, es darf nur 130 Tonnen Schwerwasser behalten. Das sind beides natürlich Mittel, um eine Bombe bauen zu können. Diese Verpflichtungen, wie gesagt, die werden jetzt erstmal nicht mehr eingehalten. Aber Teheran hätte ja auch ganz aussteigen können und neue Zentrifugen zum Beispiel in Betrieb nehmen können oder die Inspekteure aus dem Land werfen können. Das hat es alles nicht gemacht. Christian Hacke, was sagt uns das, dass Teheran das eben nicht getan hat? Hat man das Interesse, also, doch noch dieses Abkommen wirklich aufrechtzuerhalten?
Also
ein begrenztes Interesse natürlich. Das Interesse Teherans konzentriert sich eben darauf, möglichst mobil zu machen gegen die Amerikaner. Das in der Hoffnung natürlich etwas passiert, dass die Sanktionen gelockert werden zumindest. Denn vergessen wir nicht, der Iran und die iranische Gesellschaft und die Wirtschaft ist unter immensem Druck. Und das ist jetzt ambivalent zu beurteilen. Es gibt Leute, die sagen, die Wirtschaft ist kurz vorm Kollaps, das Bankensystem, das könnte vielleicht, und vielleicht rechnen die Amerikaner gerade damit, dazu führen, dass im Inneren sozusagen Regime-Change das Thema werden könnte. Damit haben die Iraner aber schlechte Erfahrungen gemacht, denn das Regime ist brutal und schlägt nieder. Und da möchte ich doch noch mal auf Herrn Hamid kommen, der noch mal über die iranische Situation im Innern gesprochen hat. Ich glaube nicht, dass eine Mehrheit jetzt für einen Aufstand ist in dem Iran. Aber er hat zu Recht darauf verwiesen, und das sollten wir uns immer wieder in Erinnerung rufen, dass ein Unterschied besteht zwischen diesem wirklich großartigen Volk, wie ich finde, auch jung und pro-westlich, mit einer großen Geschichte auch, und einer auf der anderen Seite eben einem brutalen Regime, was dieses Land und diese Bevölkerung knechtet und eben auch die Vorteile des Abkommens für sich nutzt. Und es gibt Leute, die sagen, die Mullahs leben heute in einem Saus und Braus, das ist vergleichbar mit der Schahzeit. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig zu sehen, dass der Iran ein verstärktes Interesse hat, dieses Regime, ja, nun hier nicht völlig auszusteigen, sondern sozusagen zu sehen, was können wir noch machen. Auf der einen Seite, ja, warten Sie natürlich. Sie wollen jetzt mehr spaltbares Material lagern. Sie werden mehr als 130 Tonnen schweres Wasser herstellen. Also worauf Sie hinaus wollen, und das ist wichtig, Sie wollen, wenn es so weitergeht, ja, wenn es schwierig wird, als Atommacht im Wartestand einen Status erreichen. Das heißt, dass sie innerhalb weniger Monate dann in der Lage sind, theoretisch eine Bombe zusammenzubauen.
Wir haben gerade eben über die innenpolitische Entwicklung auch im Iran gesprochen, über die Stimmung. Es gibt ja sehr unterschiedliche Einschätzungen. Gerade der Hörer hatte gesagt, eine Mehrheit der Iraner sei für eine Militärintervention. Kann man, denke ich, ein Fragezeichen dran machen, denn dazu gibt es, glaube ich, keine wirklichen Erhebungen. Aber dazu passt vielleicht auch eine E-Mail von Elisabeth Kiederlen, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Sie ist in Kontakt über WhatsApp mit einer iranischen Freundin und die wiederum habe geschrieben, Zitat, wie kann Trump ein ganzes Volk allmählich strangulieren? Die Inflation, die ist mörderisch. Für die normalen Leute langt das Geld überhaupt nicht mehr. Ich habe meinen kleinen Sohn vom Kindergarten abgemeldet. Ich kann den Beitrag nicht mehr zahlen. Trump kann ein Volk, das hungert, doch nicht zur Revolution prügeln. Wir haben doch gesehen, wie viele Tote die Revolution gebracht hat, als das Volk 1979 den Schah in die Wüste schickten. So Elisabeth Kiederlen. Herr Liebig, wie ist Ihre Reaktion?
Ich kann das total gut verstehen und ich halte diese Politik auch für abenteuerlich und falsch. Erstmal glaube ich, dass es im Zweifel den Falschen nützt, aber man muss mal überlegen, was man damit den Menschen dort in diesem Land antut. Und die Politik der Regime-Changes, wir können da in die Vergangenheit schauen, in Libyen, in Afghanistan, in Irak, das funktioniert doch einfach nicht. Na klar, in Iran muss sich was ändern, aber ganz ehrlich, das wird man nicht durch wirtschaftlichen oder gar militärischen Druck erreichen. Das muss im Iran selbst geschehen und da wäre ich natürlich dafür. Natürlich müssen die Mullahs dort zum Teufel gejagt werden und das Land muss auf einen ordentlichen Weg kommen.
Das ist ja auch ein Ansatz, den US-Präsident Trump ja auch verfolgt.
Ja, aber doch nicht gegen die Menschen im Iran.
Dass es Demonstrationen gibt, dass es möglicherweise einen Aufstand gibt.
Ja, aber doch nicht gegen die Menschen im Iran. Sanktionen, die Menschen in ihrem täglichen Leben so beeinträchtigen, die sind einfach falsch. Und trotzdem, das Agieren des Irans, das will ich an der Stelle auch sagen, auch dieser vorsichtige und dosierte Ausstieg, der ist auch ein Fehler. Man muss sagen, dass sich ja Russland, China, Frankreich, Großbritannien, Deutschland weiter an das Abkommen gehalten haben. Und nochmal zu dem Argument des Völkerrechts. Das basiert auf einem Beschluss des UN-Sicherheitsrats vom Juli 2015. Der UN-Sicherheitsrat hat alle Mitgliedstaaten, alle Staaten der Erde aufgefordert, sich an dieses Abkommen zu halten. Und dass die USA aussteigen, ist schlimm. Aber das heißt nicht, dass ich jetzt gut finde, dass das die Iraner machen. Da muss die Europäische Union gegenhalten und sagen, Freunde, ihr müsst aber auch im Abkommen bleiben, damit wir für Kompensationen eintreten
können. Über die Sanktionen haben wir jetzt ja gerade gesprochen und über die Auswirkungen dann auch im Iran und auf die Menschen dort. Der Sinn des Abkommens war ja gewesen, um das nochmal zusammenzufassen, Teheran auf der einen Seite von der Produktion von Kernwaffen abzuhalten und im Gegenzug, da sollte dann der Westen die Sanktionen schrittweise aufheben, den Handel mit dem Land wieder in Schwung bringen und das Land so wieder in die Weltgemeinschaft auch zu integrieren, als stabilisierender Faktor möglicherweise auch. Was davon haben denn die westlichen Vertragspartner eigentlich erfüllt, was das Aufheben von Sanktionen angeht?
Also das ist ja geschehen. Also man muss sagen, dass der Handel wieder losging. Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel war schneller in Teheran, als man gucken konnte. Das fand ich übrigens ein seltsames Signal. Und man hat tatsächlich wieder Business gestartet. Das lief alles. Und selbst als die USA jetzt ihre Drohungen begonnen haben, man muss sich übrigens mal das auf der Zunge zergehen lassen, das Unternehmen SWIFT, das den internationalen Bankverkehr abwickelt und in Europa liegt, das ist von den USA völkerrechtswidrig mit Sanktionen belegt worden und erpresst worden. Im Auswärtigen Ausschuss sagt der Staatssekretär, die EU muss hier ihre Souveränität gegenüber den USA verteidigen. Und da bemühen sich die Staaten auch. Man muss konstatieren, die wirtschaftliche Macht der Mitgliedstaaten der Europäischen Union plus China und Russland reicht nicht aus, um das zu kompensieren. Aber was Iran den anderen Staaten nicht vorwerfen kann, ist, dass man sich darum nicht bemüht hätte.
Machen wir gleich weiter an der Stelle, aber ich möchte Herrn Ulrich aus Hamburg die Gelegenheit geben, sich einzuschalten. Ja. Schönen guten Morgen, Herr Ulrich.
Ja, hallo, guten Morgen allerseits.
Was ist Ihre Meinung?
Ja, ich hätte das ein oder andere ganz gerne gesagt. Ja, genau. Ich muss sagen, leider, also auf das Wort Flächenbrand hätte man leider wirklich verzichten können, finde ich schon. Weil vielleicht ist meine Fantasie, was das Wort Flächenbrand, was man ja immer wieder hört im Nahen Osten seit Jahrzehnten, ist da eine ganz andere. Also das würde ja für mich bedeuten, multiple Aufstände in mehreren arabischen Ländern oder nahöstlichen Ländern. Regierungen werfen Bomben, ja, und Aufstände überall, nichts Positives wie beim sogenannten arabischen Frühling, nur negativ. Und sowas hat man eigentlich im Grunde noch nicht gesehen und ich glaube auch nicht, dieses Wort wird dann immer so schnell reingebracht.
Das heißt, Sie sehen die Gefahr, dass dann eine mögliche Militärintervention, wenn sie denn kommen sollte, dass das lokalisiert werden kann, oder besteht nicht eher die Gefahr, dass die ganze Region dadurch destabilisiert wird?
Naja, destabilisieren schon, aber unter Umständen, aber Flächenbrand. Brand, was heißt Brand? Ne? Ich meine, das würde ja wirklich heißen, dass da wirklich auch Aufstände und Bürgerkrieg und so weiter, das habe ich so vor meinem geistigen Auge. Und, ja, und ich finde, dieses Wort mag ich irgendwie nicht so.
Okay, gut. Das ist Ihre Stellungnahme. Haben Sie noch eine Frage, Herr Ulrich?
Ja, ja, klar, ich hätte gerne. Ja, das war nur.
Bitte.
Ich bin eigentlich schon die ganze Zeit immer der Auffassung, dass ein Donald Trump weniger gefährlich ist als der Cocktail eines Cheney, Rumsfeld, Bush und Wolfowitz. Sehen wir mal, weil da haben sich verbunden. Und ich finde auch einen Mike Pence, einen Vizepräsident Pence, eigentlich gefährlicher als einen Trump, der mir daherkommt wie ein bramabasierender Halbstarker eher. Während andere Leute, wenn die ein Konzept haben, wenn die ideologisch sind, dann haben die eine Härte und Kühle und das nur noch verbunden mit einem Sendungsbewusstsein eines Bush und Wolfowitz zum Beispiel.
Der Sicherheitsbeauftragte des amerikanischen Präsidenten ist John Bolton, der auch mit der Kopf der Intervention im Irak gewesen ist.
Ja, das ist schon richtig. Aber ich meine, da hat gestern, glaube ich, Röttgen, war das, glaube ich, bei Anne Will auch ganz gut gesagt, ja gut, wenn der Bolton, der kann das wollen und so weiter. Und wenn der Trump sagt, okay, ich schließe mich dem an, dann geht er da vielleicht mit. Aber letztlich ist dann Trump doch derjenige, der das... Und ein Bolton kann man nicht vergleichen mit einem Cheney, einem Rumsfeld, einem Wolfowitz und einem Bush mit seinem Sendungsbewusstsein in ihrer ganzen Massivität. Und man muss auch wirklich sagen, und ich bin auch dankbar, dass Herr Dennison und Herr Liebig das auch gesagt haben, gestern Röttgen hat das auch gesagt, niemand will doch, die Amerikaner wollen doch nicht in den Irak einmarschieren. Man muss das, glaube ich, auch wirklich
Iran,
ganz deutlich,
ne? Es geht
sagen.
Um den Iran jetzt.
Es wird ja keinen Krieg da in diesem Sinne geben. Und Röttgen meinte auch, weil man muss sagen, Iran ist ein ganz anderes Kaliber auch als der Irak. Ist dreimal so groß, viel mehr, eine ganz andere militärische Kraft und so weiter. Und das wissen auch alle. Was es natürlich geben kann, das hat Röttgen gestern gesagt, dass so einzelne Schläge, Bomben, die geworfen werden.
Raketenangriffe.
Dass solche Sachen. Und deswegen Trump, warum ich als Trump als bramavisierenden Halbstarken eher sehe, ist zum Beispiel diese sogenannte Mutter aller Bomben. Das war, glaube ich, vor ein, zwei Jahren in Afghanistan, wenn ich das noch richtig weiß. Das ist so seine Sache, seine Art und Weise.
Okay.
Er schmeißt so was ganz Großes rein und sagt, ah, guck mal hier, wie toll, wie stark wir sind und so weiter. Aber bei so einer Sache wie einem Einmarsch oder einem wirklichen starken militärischen Eskalation, dafür sorry, wenn ich das jetzt mal so sage, dafür hat er nicht die Eier.
Danke, Herr Ulrich. Okay, das hört man auch selten, das Wort hier. Sie haben es gesagt, Herr Ulrich. Danke nach Hamburg. Ist das eine zutreffende Beschreibung des Präsidenten?
Ja, dieser Präsident Donald Trump würde ich als schwachster Präsident der letzten 100 Jahre sehen. Er ist sehr laut, sein Bellen ist lauter als sein Gebiss. Kongress kommt immer wieder rein und bringt die amerikanische Politik so auf der Mittelpunkt. Jetzt Kriegsgefahr. Wenn es eine Kriegsgefahr gibt, dann würde ich die eher in Syrien und in Lebanon sehen und dass die Hezbollah sich irgendwie mit neuer Macht und neuer Unterstützung und neuer Raketenarsenal politisch was vornimmt, was sie vorher nicht gewagt hat und Israel darauf reagieren müssen. Und dann sind wir in der Frage, wenn das eskaliert zwischen Israel und Iran, alle haben ja P5+1, die Europäer und die Amerikaner und die Deutschen, alle haben diesen Abkommen unterstützt. Aber wenn der Krieg wirklich kommt und nicht weil Amerika das angezettelt hat, sondern weil Iran und Hezbollah das angezettelt haben, wer steht dann Israel beiseite? Ja, dann würde ich denken, in Europa gibt es tiefe Spalten und Kontroverse darüber, ob jemand bereit wäre, da bei Israel zu stehen. Aber da sehe ich der größte Kriegsgefahr.
Eine Mail hat uns geschrieben, Harry Niebuhr, er meint, ich denke, es ist im Grunde bereits seit 40 Jahren Zeit für einen Regime-Change zugunsten eines säkularen Rechtsstaates europäisch-nordamerikanischer Prägung in Teheran. Jede Maßnahme unterhalb eines kriegerischen Waffengangs, die diesem Ziel näher führt, ist zu befürworten. Und ähnlich sieht das Christiane Rittner. Sie schreibt, der Iran tritt jetzt schon massiv kriegstreiberisch in Erscheinung, vor allem gegenüber Israel, im Jemen, in Syrien und arbeitet mit der terroristischen Hezbollah zusammen. So geht das nicht weiter. Mit so jemandem will Europa gerne Geschäfte machen, fragt Christiane Rittner. Dann gucken wir mal nach Europa. Und es ist ja so, dass die europäischen Vertragspartner gesagt haben, nach dem Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen, wir Europäer stehen weiterhin zu dem Abkommen. Wir werden die Unternehmen, die mit dem Iran Handel treiben wollen, schützen. Und zwar durch eine Handelsplattform. Herr Dennison, ich glaube, Sie haben es gerade eben am Anfang auch schon mal kurz erwähnt. Eine Handelsplattform, auf der dann Lieferungen deutscher Firmen zum Beispiel gegen Öllieferungen aus dem Iran verrechnet werden. Das Ganze sollte eben dann schützen vor Sanktionen der amerikanischen Regierung gegen Banken oder auch gegen Unternehmen, die eben Handel mit dem Iran treiben. Diese Handelsplattform ist aber nach wie vor nicht in Betrieb. Der langjährige ARD-Korrespondent Reinhard Baumgarten, der dieser Tage in einer Analyse geschrieben, das sind alles Lippenbekenntnisse, die Europäer da abgelassen haben. Christian Hacke, wie sehen Sie das?
Ja, ich glaube, dem kann man zustimmen. Also diese Instex, wie diese Gesellschaft heißt, sollte ja von den 28 Europäern gemeinsam getragen werden. Letztlich sind es nur die drei, also Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Und die Amerikaner haben deutlich gemacht, dass sie alles tun werden, dass diese Organisation nicht funktionieren wird. Und wie so üblich vor einem Jahr begannen die Europäer mit großen Worten, sich gegen Amerika zu stellen, mit Blick auf diesen Deal, um dann mit dieser Institution eben den Handel zu retten und hier die Dinge besser zu machen. Das ist erfolglos. Man muss heute sagen, dass diese Spezialgesellschaft Instex, die erinnert daran, als ob ein Zauberer jetzt immerfort seinen Zylinder schwingt und kündigt an, dass nun Kaninchen rauskommen. Das kommt nicht raus. Das muss man ganz klar sagen. Also die Europäer sind in der Machtfrage, und da komme ich auf das zurück, was ich am Anfang sagte, sind sie einfach eingesandwicht.
Ja? Weil die Unternehmen, die europäischen, die eben mit dem Iran Handel treiben wollen, weil denen auch wichtiger ist, dass sie ja, nicht mit Sanktionen belegt werden, den US-Handel angeht.
Ja, Und die Unternehmen glauben ja schon mehr gar nicht daran, an diesen Instex, sondern sie sagen, wir müssen klein beidrehen. Ich meine, fast hundertfach ist der Handel mit Amerika wichtiger als mit Iran. Und die Amerikaner machen dann Druck und würden dann sozusagen diese Unternehmen in Europa sanktionieren. Deshalb geht von ganz alleine aufgrund des Machtüberdrucks der USA, wird das nicht funktionieren. Und die Europäer, wie schon so oft in so vielen Bereichen, ja, was bleibt? Moralisieren und Deklarationen, fromme Wünsche. Das muss man ganz klar sagen. Und Deutschland spielt hier leider eine sehr, sehr unglückliche Rolle. Und in den beiden Bemerkungen der Hörer ist das ja auch deutlich geworden. Man kann dem zustimmen, was Herr Liebig sagte, dass der Besuch von Herrn Gabriel im Oktober 2015 in Teheran problematisch war, weil er gleich meinte, jetzt ist er ein neuer großer ökonomischer Markt. Ich fand es auch problematisch, weil dort es ihm nicht gelang, die iranische Führung zur Anerkennung des Existenzrechts von Israel zu bewegen. Also das wäre auch schon ein Zeitpunkt gewesen, um kritischer diesen Deal also zu betrachten.
Weil
also,
diese Handelsplattform nicht funktioniert, hat der ehemalige Außenminister Sigmar Gabriel hier im Deutschlandfunk übrigens gesagt letzte Woche, die Europäer sollten selber Geld in die Hand nehmen, also die europäischen Regierungen. Ein paar Milliarden, davon hat er gesprochen. Und von sich aus den Handel mit dem Iran ankurbeln, um das Abkommen zu retten. Ist das denkbar, Stefan Liebig?
Also bei Sigmar Gabriel muss ich mich immer amüsieren, wie viele gute Ideen er hat, seit er nicht mehr im Amt ist. Ja. Also er hat ja damals gemerkt, wie eng die Spielräume sind und kam halt nicht weiter. Das Problem, dass das nicht funktioniert, liegt ja nicht in erster Linie an der Unfähigkeit der Europäer, sondern daran, wie sich die Amerikaner verhalten. Da soll ja ein Deutscher zum Beispiel Geschäftsführer von Instex sein. Der arme Mann, der wird wahrscheinlich sein Leben lang nicht mehr in die USA einreisen können. Die USA verhalten sich hier unverantwortlich. Das ist das Erste und Problematischste. Ich finde übrigens, dass moralisch klingende Argument der Dame, die Ihnen geschrieben hat, dass man mit so einem Land ja keine Geschäfte machen kann, auch schwierig. Denn wissen Sie, unser größter Handelspartner ist auch keine Demokratie, sondern die Volksrepublik China. Wir machen Waffengeschäfte mit Saudi-Arabien. Also man muss jetzt nicht so tun, als wenn Iran der einzige problematische Staat auf der Erde ist. Wenn wir uns darauf beschränken wollten, künftig nur noch mit Staaten Geschäfte zu machen, die so sind wie wir, dann dürfte das sehr düster aussehen. Ich finde, man muss da realistisch rangehen. Ich finde auch, im Iran muss sich etwas ändern, aber das werden wir nicht durch wirtschaftlichen oder militärischen Druck erreichen.
Aus der Nähe von Aachen ruft uns an Herr Berusi, wenn ich das richtig sehe. Habe ich Ihren Namen richtig ausgesprochen?
Bitte? Sind Sie mit mir?
Schönen guten Morgen. Herr Berusi, sind Sie das? Guten
Morgen, ja.
Sie sind auf dem Sender, bitte Ihre Frage. Sie können jetzt gerne Ihre Frage stellen, Herr Berusi.
Ja, ich habe an sich keine Frage. Ich habe nur eine Bemerkung.
Auch gerne.
Ich bin 1939 in Persien geboren worden und 1953 als 13-, 14-Jährige habe ich es erlebt, wie die Regierung von Mossadegh gestürzt wurde mit Hilfe der Amerikaner. So, und das war eine Zäsur in persischen Geschichte, das kann man sagen. Okay, dann sind die Mullahs an die Macht gekommen. Ich bin kein religiöser Mensch. Ich akzeptiere auch die Haltung gegen Frauen nicht. Aber wenn man in Persien ist, merkt man, wie frei die Frauen doch sind. Im Gegensatz zu dem, was hier alles behauptet wird.
Mit wie viel Sorge sehen Sie denn jetzt die aktuelle Entwicklung?
Ja, ich bin zwar jetzt das letzte Mal 2014 in Persien gewesen und wir wollen jetzt in 3 Wochen wieder in den Iran reisen. Mhm. Ich bin mit einer deutschen Frau verheiratet seit 51 Jahren und wir sind sehr häufig in Iran gewesen. Wir sind überall mit Bussen herumgefahren. Wir kennen vom Norden bis Süden bis Westen an der irakischen Grenze.
Und deswegen nochmal die Frage, mit wie viel Sorge sehen Sie die aktuelle Entwicklung?
Mit sehr großer Sorge, weil die Amerikaner unberechenbar sind. Und Iran ist so unter Druck, ist so unter Druck. Ich habe jetzt versucht, für meine Reise in den Iran 74 Euro an Iran Air zu bezahlen, um einen Flug in Persien zu haben. Das ist zurückgekommen von der deutschen Postbank aus embargotechnischen Gründen. Mit 74 Euro, was soll das?
Okay.
Also ich kann keine müde Mark an meinen Verwandten schicken und die können mir nichts hier hinschicken.
Das sind die Konsequenzen der Sanktionen, die verhängt worden sind.
Ja, gut. Und dann, Iran ist das einzige nicht sunnitische Land im Mittleren Orient und die ganzen Dschihadisten werden von Saudis und Golfemiraten unterstützt.
Gut, Herr Berusi, danke Ihnen für Ihren Impuls und Ihre Eindrücke von Ihren Reisen auch ins Land und was die konkreten Folgen auch der Sanktionspolitik angeht. Stefan Liebig hat gesagt, es ist eine unverantwortliche Politik, die amerikanische Regierung da betreibt. Herr Dennison, wie viel amerikanische Innenpolitik steckt in dem Kurs Donald Trumps?
Ja, mit Donald Trump würde ich sagen, also mit seinen Erklärungen. Denn die Kurs seiner Regierung ist was anderes, als was er sagt. Aber da ist Innenpolitik dominant. Und wir können vielleicht jetzt von einem No-Deal-Trump sprechen. Denn mit China ist er gescheitert. Kein Abkommen, kein Handelskommen bisher. Mit Venezuela hat er auch große Pläne. Das scheint nicht so gut zu laufen. Und mit Korea. In dem Sinne können wir auch einen Trump sehen, der in den letzten Tagen erwähnt hat, dass er mit Rouhani sprechen könnte, dass er jetzt eine Flucht nach vorn sucht, um irgendein Deal mit Iran zu bekommen.
Das war das Angebot von Donald Trump, die sollen mich anrufen und wir können es hinsetzen und einen guten, einen fairen Deal machen. Aber wir wollen halt nicht, dass der Iran Atomwaffen...
Und im Gegensatz zu Kim Jong-un, der große Vorteil sich davon versprochen hat, im Lampenlicht neben Trump zu sehen, für Khamenei oder Rouhani mit dem Teufel dazustehen, das käme nicht gut an. Denn deren Macht ist letztendlich davon abhängig, dass Amerika und Israel Hauptfeind sind. Sonst können sie nicht rechtfertigen, wie sie mit ihrem Volk umgehen. Das ist kein Zweifel. Was ich auch unterstreichen möchte, Iran hat einen gewissen Vorteil, man sagt einen asymmetrischen Vorteil, in dem alle schiitische Extremisten, ob in Indien oder Hisbollah in Lebanon, die sind alle hinter diesen iranischen Revolutionen und hinter Khamenei. Aber die sunnitischen Extremisten, ISIS oder Al-Qaida oder sowas, die sind alle gegen saudische Regierung, gegen ägyptische Regierung, gegen Assad. In dem Sinne, Iran hat ein viel kräftigere, sozusagen internationale Miliz als
die. Aber lassen Sie uns nochmal zurückkommen auf die amerikanische Perspektive. Nochmal meine Frage, wie viel Innenpolitik steckt da drin?
Also, dass Trump nach einen schnellen Deal, einen schnellen Erfolg sucht, wo er sagen kann, ich habe Amerika aus dem Nahen Osten geholt, aber ich habe unsere Interessen erreicht. Ja, das ist sicher sehr wichtig. Dass es jetzt nur um Säbelrassen geht, oh, ich will eine Krise provozieren, sodass abgelenkt wird von Innenpolitik. Nein, das ist zu schnell durchgesehen. Damit kommt er nicht sehr weit in Amerika.
Christian Acker, sehen Sie das auch so?
Ich würde es nur ergänzen, es ist ja ganz schwierig genau einzuschätzen, aber die innenpolitische Lage zeigt natürlich auch, dass die amerikanische Außenpolitik dieser Administration nicht aus einem Guss ist, das ist klar. Ne? Der eigentlich protektionistisch orientierte Trump wird nun gerade von Pompeo und natürlich auch von Bolton und auch vielleicht von anderen auf einen aggressiveren außenpolitischen Kurs gedrängt, das gilt natürlich auch mit Blick auf Russland, als er eigentlich will. Also hier sind auch Widersprüchlichkeiten. Aber lassen Sie mich vielleicht noch einen anderen Satz zur amerikanischen Politik sagen mit Blick auf Nahost. Ich glaube, zum Schluss ist es ganz wichtig, nochmal das große Ganze zu sehen. Und natürlich ist die Aggressivität des Iran und seit 79, seit dem Mullah-Regime und allem, was eben auch gesagt wurde, auch von Herrn Dennison, völlig richtig und eine ganz schwierige Sache. Auf der anderen Seite aber haben die Amerikaner natürlich auch jetzt in letzter Zeit in ihrer Zusammenarbeit mit der Regierung Netanyahu, mit dem Regime in Saudi-Arabien und der Zusammenarbeit mit Ägypten und dann natürlich dem Stellvertreterkrieg in Jemen. Das sind diese Seite, das sind keine frommen Klosterbrüder. Das ist das Problem. Und wir sind heute in einer Situation, wo die muslimische Welt fast zu vergleichen ist mit dem 30-jährigen Krieg. Dass eben die schiitischen und die sunnitischen Seiten eben so aufeinanderprallen und so kompromisslos sind. Und da noch hinzukommt etwas, nicht die europäische Vernunft, sondern alles ist religiös aufgeladen. Mhm. Und da noch hinzu, und das erinnert an den 30-jährigen Krieg, nicht nur die beiden konfrontativen Flügelmächte Saudi-Arabien und Iran sind hier zu sehen, sondern sie werden gestützt, Iran von Russland und Saudi-Arabien natürlich von Amerika. Und dieses Einwirken der Weltmächte beschleunigt noch die Gefahr dieses Flächenbrandes. Europa kann nichts tun, das Schlimme ist, wir schauen ohnmächtig zu.
Was ist denn das Ziel? Was ist denn das Ziel der amerikanischen Regierung? Ist es das Ziel, den Iran davon abzuhalten?
Es ist natürlich
Atombomben zu bauen. Ist es das Ziel, dass Teheran seine aggressive Regionalpolitik ändert? Oder ist es dann doch das Ziel, einen Regime Change herbeizuführen?
Ein Satz dazu, glaube ich. Ich glaube, dass hier Dennison recht hat, dass es natürlich, wenn sie Atommacht werden, ist das natürlich eine große Gefahr, weil dann auch ihre terroristische Aktivität verstärkt wird. Aber die wirkliche Bedrohung sehen die Amerikaner noch sehr viel stärker in den terroristischen Unterstützungen durch die iranischen Revolutionsgarden im ganzen Mittleren Osten. Das müssen wir nicht weiter auffächern. Und das hat sich dynamisiert, mit Blick jetzt auch auf Syrien, mit Blick eben auch auf den Irak. Und da müssen jetzt die Amerikaner aus ihrer Interessenlage heraus gegensteuern. Aber das Schlimme ist, sie sind eben auch keine Klosterbrüder. Und es ist diese Sache, wie ich grob umschrieben habe, fast wie im 30-jährigen Krieg, dass eh schon, was dort alles explodiert, nun angefeuert wird und mit Waffen natürlich noch unterstützt wird durch die beiden großen Flügelmächte. Über Russland haben wir ja gar nicht gesprochen.
Stefan Liebig, was ist aus Ihrer Sicht das Ziel der amerikanischen Regierung?
Ja, da gibt es tatsächlich unterschiedliche Ziele. Also ich glaube, Donald Trump ging es tatsächlich wirklich nur um innenpolitische Punkte. Er hat halt gesagt, ich mache ja das Gegenteil von dem, was Barack Obama macht. Deshalb, er hat das schlimme Abkommen gemacht, deswegen kündige ich es auf. Und das sieht bei seinem Sicherheitsberater und bei seinem Außenminister ganz anders aus. Herr Bolton ist der Überzeugungstäter, der glaubt wirklich, dass man durch eine Politik des maximalen Drucks und sogar auch militärische Einflussnahme und Intervention Dinge verändern kann. Und so agiert er furchtbarerweise in Venezuela und so agiert er auch im Iran. Und wie die das intern austarieren, da sind ja jetzt genug Bücher drüber geschrieben worden, das scheint eher dem Zufall zu unterliegen. Und das ist eben das Schlimme. Das Problem ist, dass wir auf der europäischen Seite und auf der Seite Deutschlands dem wenig Machtmittel entgegensetzen können, aber wir haben ja welche. Ich habe beispielsweise am Wochenende den Vorschlag von Rolf Mützenich, dem stellvertretenden SPD-Fraktionsvorsitzenden, im Spiegel mit Interesse gelesen, der sagte, wie wäre es denn, wenn Deutschland jetzt als nicht ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats einen Resolutionsentwurf in den Sicherheitsrat einbringt, der erst einmal nur darauf zielt, dass die Regeln des Völkerrechts im arabischen Raum eingehalten werden. Das gilt dann auch in Richtung Vereinigte Staaten von Amerika und da hätten die schon ein Problem, dagegen zu argumentieren. Also da sind wir dabei. Das sind kleine Rädchen, aber man soll jetzt auch nicht so tun, als könnte man gar nichts machen.
Aus dem Elsass hat uns einen Anruf erreicht, unseres Hörers Herr Hackel. Schönen guten Morgen, Herr Hackel. Grüße ins Elsass. Gut. Hinein.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Was ist Ihre Meinung?
Meine Meinung ist einfach, dass seit Jahrzehnten mit zweierlei Ellen gemessen wird. Alles, was die USA als Demokratie macht, ist angebracht, egal ob sie gewählte Regierungen stürzen, was in den letzten 50 Jahren, 60 Jahren sehr oft passiert ist. Und alle anderen, was nicht im Interesse der USA handeln, werden sofort zum Terroristen gestempelt, werden als Satanstaat hingestellt und so weiter. Und das ist für mich ein großes Problem, dass Staaten, die was Böses machen, wenn sie verbündet sind mit den USA, wie Saudi-Arabien oder Ägypten, dann dürfen sie das. Sobald sie nicht mit den USA verbündet sind, werden sie sofort mit Handelsembargos und so weiter drangsaliert.
Andrew Dennison, wollen Sie darauf reagieren? Herr Dennison?
Ja, ich meine, Amerika ist immer noch eine Inselnation und da gibt's Eurasien. Und die Frage ist, wie gehen wir mit den Euroasiaten um? Wir haben Sorge, wenn irgendein Macht diese ganze gigantische Kontinent dominiert. Aber wir möchten auch so viele Freunde dort haben wie möglich. Der mit den meisten Freunden gewinnt. Und trotz Donald Trump und George Bush, Amerika hat Verbündeten und Freunde in dieser Welt wie China und Russland oder Iran oder Türkei. Sie könnten nur davon träumen. In dem Sinn haben wir noch einen gewissen Luxus, dass wir Fehler machen dürfen. Es gibt keinen Königsweg. Sanktionen haben Probleme. Völkerrecht allein kann sich nicht durchsetzen. Militärische Gleichgewicht ist auch wichtig. Aber wer ist Freund und wer ist Feind? Wir wissen, die Ägypter und die Saudis möchten unsere Freunde sein. Dagegen aus Teheran hören wir nur Feindschaft. Immer wieder haben Amerikaner gesagt, Iran, ihr könntet unsere Freunde sein. Da können wir diese Reste des Osmanischen Imperiums irgendwie stabilisieren. Ihr habt doch auch ein Interesse daran, aber anscheinend noch nicht. Also wir müssen ein bisschen abwarten. Strategisch bin ich zuversichtlich, dass diese ganze Region, es muss sich Europäisierung mit Rechtsstaatlichkeit. Aber taktisch haben wir manche Schwächen. Und ich möchte einen Punkt zur amerikanischen Strategie jetzt abschließend machen.
Gerne.
In Amerika sprechen alle heute über die Gefahr der Spoiler. Ein neues Wort. Was ist Spoiler? Spoiler ist der Verderber oder auf gut alteuropäisch der Zersetzer. Ob Nordkorea, Russland, China, Iran oder vielleicht sogar die Europäer. Amerika hat erkannt, keine kann amerikanische Macht ersetzen. Aber alle können das Leben für Amerika Amerika schwierig machen, die Freundschaften mit Europa zerbrechen. Iran zum Beispiel sagt, oh, wir werden jetzt mal Verstöße machen, in der Hoffnung, sie bricht Europa von Amerika ab. Alle wollen diese große westliche Gemeinschaft teilen und spalten. Daher der neue Politik der Amerikaner, gegen den Spoilers vorzugehen.
Gut. Danke für diesen Exkurs. Letzte Frage vielleicht. Der Iran ist ein wichtiges Transitland für Drogenschmuggler, haben wir jetzt auch gelernt. Außerdem leben mehrere Millionen, ich glaube 3 Millionen Flüchtlinge aus Afghanistan dort im Land. Und der iranische Präsident Rouhani hat jetzt gesagt, wir haben ja Milliarden jetzt in die Bekämpfung des Drogenhandels gesteckt und die vielen Flüchtlinge im Land versorgt. Und das können wir angesichts der amerikanischen Sanktionen uns jetzt nicht mehr leisten. Das wurde als Drohung interpretiert. Deswegen die Frage an Sie, müssen wir uns in Europa auf eine Drogenwelle und eine neue Flüchtlingsbewegung einstellen? Christian Hacke dazu.
Ach, das ist ganz schwer abzuschätzen. Also ich sollte nicht über Dinge sprechen, von denen ich nichts weiß. Und hier weiß ich auch nichts.
Haben Sie es als Drohung aufgefasst?
Natürlich, es ist ein Versuch jetzt mit diesen Mitteln. Und natürlich, wenn Rouhani sagt, also euch droht in Europa eine neue Flüchtlingswelle, also dann gehen natürlich hier die Alarmglocken, nicht nur Brüssel, sondern gerade auch in Berlin hoch. Das ist nun fast schon pavlovischer Reflex, den wir hier haben seit 2014. Also das zeigt aber auch nur die Not dieses Regimes, was wirklich in die Enge gedrückt ist. Und natürlich ist vorhin auch bei den Beiträgen deutlich geworden, wie schwer diese Sanktionen auch auf der Bevölkerung lasten. Es ist natürlich nicht nur so, dass hier das Regime profitiert, sondern dass eben auch die Bevölkerung trifft. Und wie lange das Volk aushält, ist schwer zu sagen. Sie haben eine lange, bittere Tradition. Eigentlich fast seit Existenz haben sie immer wieder Sanktionen zu befürchten gehabt und auch damit leben müssen. Aber jetzt wird es, glaube ich, sehr viel ernster und wir sind an einer sehr, sehr schwierigen Position und Situation, wie ich es vorhin geäußert habe. Und was wichtig ist zur Einschätzung der gesamten Lage, ist, dass es nicht schön geredet wird. Dass wir nicht sozusagen tun, wir wissen Königswege, wie Dennis das zu Recht eben angedeutet hat, sondern dass hier wirklich nur Dilemmata auf uns lauern und dass wir, das ist meine Befürchtung, wenn man historisch denkt, so viele Parallelen zum 30-jährigen Krieg auftauchen, weil eben alles religiös aufgeladen ist.
Wir haben
von
noch eine
der
gute schiitischen, Minute,
suitischen Hacke. Und natürlich auch von der israelischen Seite.
Ne? Wir haben eine gute Minute jetzt nur noch. Ganz kurz, Stefan Liebig, aus Ihrer Perspektive, wie groß ist die Gefahr, dass jetzt ein Flächenbrand entsteht?
Ich halte diese Gefahr für real, und zwar nicht, weil es Donald Trump plant, sondern weil wegen der Zuspitzung ein Funke genügt, dass das alles implodiert. Und das bedeutet natürlich, dass wir uns dann auf neue Flüchtlingsbewegungen einstellen müssen. Wenn es dort einen Krieg gibt oder einen Bürgerkrieg, dann hat das Konsequenzen. Das ist für die USA nicht so wichtig, aber für uns hier schon.
Einen Satz noch, Herr Dennison.
Ja, wenn es für Europa so wichtig ist, dann Europa soll mehr tun für die Flüchtlinge im Nahen Osten, die jetzt dort sind. Und auch für die Sicherheit in Syrien.
Und dass der Flächenbrand entsteht, wie groß ist die Gefahr?
Ich habe schon gesagt, meine Sorge ist eher, dass Hisbollah was macht, als dass die Amerikaner was macht und dass es zwischen Israel und Hisbollah losgeht.
USA gegen Iran droht der nächste Flächenbrand. Darüber haben wir diskutiert hier im Deutschlandfunk 1,5 Stunden lang mit Andrew Dennison, Politikwissenschaftler, dem Konfliktforscher Christian Hacke und Stefan Liebig von der Linken, deren außenpolitischer Sprecher in der Bundestagsfraktion. Ihnen allen danke für die angeregte Diskussion. Der Dank geht auch an unsere Hörerinnen und Hörer fürs fleißige Anrufen und Mailschreiben. Es war interessant. Wir machen ein bisschen früher Schluss, weil wir einen Wahlwerbespot senden um diese Uhrzeit am Mikrofon. Verabschiedet sich mit Dank für Ihr Interesse. Dirk Oliver Heckmann, Ihnen einen schönen Tag.